Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Svanas Hundewelt. Heute wieder, das ist mein Dauerthema, würde ich sagen, mit einem spannenden Thema und einer spannenden Expertin. Wir werden nämlich heute über das Thema Stress beim Spazierengehen sprechen. Und ich habe dazu natürlich wieder mir die Mühe gemacht, eine sehr angesagte, sehr zeitlich eingeschränkte oder Person dafür zu suchen und keine Kost und Mühen gescheut, um die sozusagen ja zu überreden, hier jetzt diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Hallo Svana.
Hi, ich dachte kurz, du moderierst jetzt vielleicht Lulu an.
Das mache ich dann beim nächsten Mal. Das ist eine gute Idee. Aber hi, die ist leicht zu überreden. Von daher.
Hat man ins Mikro geschmatzt.
Genau. Ja, wir haben ja sozusagen jetzt heute erst ein Thema Stress beim Spazierengehen oder Chaos beim Spazierengehen. Das Thema haben wir aus einem gewissen Grund, denn wir haben ja jetzt die ersten 2-3 Wochen sozusagen in deiner offiziellen Selbstständigkeit hinter uns gebracht und dabei ist uns aufgefallen, dass dieses Thema auf jeden Fall sehr häufig da ist. Von daher werden wir da gleich auf eingehen, aber vorher würde mich noch interessieren, wie jetzt so für dich die ersten Wochen nach deiner bestandenen Prüfung nach § 11 Absatz 1 des Tierschutzgesetzes jetzt hier waren.
Ja, total cool. Also ich
okay,
hatte...
Okay, nein, wir waren... Nein,
ein bisschen total cool, wieder. Okay, danke. War nett, tschüss. nein, total cool. Ich hatte... Ich bin gerade so angeschmacht, Digga. So nett.
Nicht von mir, sondern vom Hund. Ja. Als so kurze Erklärung.
Das stimmt. Ja, das ist, vielleicht sollst du daran was ändern. Dann du ein bisschen mehr schmachten.
Das ist ein Hunde-Podcast. Können wir uns aufs Thema konzentrieren, bitte?
Ja. Also, nein, die ersten 2-3 Wochen, die waren echt einfach total cool. Ich hatte ja mit ein paar Menschlein, die hatten ja schon ein Vorangebot sozusagen, dass man vor dem 11er sehr günstig einen Kurs buchen konnte bei mir, erworben. Und dann habe ich auch noch 2-3 Neuzugänge. Und Mentoring habe ich, hab ich ja auch gemacht. Und das ist schon, also ich fand es einfach total cool. Das ist wirklich, wir hatten jetzt schon Erstgespräche, ganz viele. Und das sind einfach wirklich sehr, sehr spannende Themen dabei. Und ich freue mich immer richtig, die Menschen und die Hunde kennenzulernen, weil das sind immer wirklich sehr, sehr tolle Gespanne einfach dabei. Und mir macht das sehr, sehr viel Spaß.
Ja, es gab jetzt auch schon mal die erste Aussage, wie man kann erst in 2 Wochen einen Termin buchen.
Ne? Ja, das stimmt. Ich wäre so ausgebucht. Ja. Aber ja, bin ich tatsächlich. Vor allem natürlich halt an den ganzen Zeiten, die ja immer gewünscht sind.
Ja. Okay, jetzt muss man auch vielleicht ein bisschen so als Background sagen, dass Svana jetzt schon ein bisschen aufgeregt war von diesem Change sozusagen vor der Prüfung,
ja,
dann nach der Prüfung und dann so ein bisschen auch die ja, Angst, vielleicht Erwartungen nicht erfüllen zu können.
Ja, wahrscheinlich bleibt die auch noch ein bisschen.
Aber wie war jetzt so, wenn man das, wie war jetzt so nach den ersten offiziellen Trainings?
Ja, total cool. Also es waren, glaube ich, schon, also es war sehr positiv, glaube ich, für alle. Die Stimmung war total gut und gelöst. Wir hatten wirklich, ich habe mit allen eine Wellenlänge gehabt und die ersten haben ja auch schon angefangen und es haben sich dann schon die ersten kleinen Erfolgserlebnisse eingestellt und das ist dann schon total cool.
Ja. Hast du da ein bisschen mehr davon erzählen?
Na, wir haben total oft, wie du jetzt vorhin schon angeteasert hast, quasi das Thema Aufregung. Ich vermute, das liegt so ein bisschen daran, dass natürlich die Schirmherrin sozusagen dieses wenig aufgeregte, vierbeinige, schwarze Plüschtier ist, das wir unser eigen nennen dürfen. Und natürlich ich da deswegen mit sehr großer Expertise wahrgenommen werde, die ganze Aufregung. Und tatsächlich haben wir zum Beispiel ja eine Mali-Hündin und ihr Frauchen besucht, die natürlich jetzt mit 14 Monaten oder 15 Monaten ist jetzt mittlerweile sehr, sehr schwer sich tut, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und die kommt aus dem Tierschutz und wurde angebunden, ausgesetzt und angebunden, aufgefunden, halb verhungert. Für die ist also Anbinden zum Beispiel ein Riesenthema. Und als wir uns dann dort getroffen haben und so ein paar Sachen angeschaut haben, haben wir uns dann zum Erstellen des Trainingsplans quasi zu ihr gesetzt. Wir haben uns nämlich auf dem Hundeplatz getroffen und haben uns dann zu ihr gesetzt und sie war angebunden. Und das hat sie dann wirklich schon sehr, sehr gut ausgehalten. Das haben wir dann auch schon kleinschrittig so ein bisschen belohnt sozusagen. Und kurz nachdem wir weg waren, haben wir dann noch ein Foto bekommen von der Besitzerin, wie die Hündin angeleint am Zaun lag. und da wirklich sich recht gut entspannt hat. Also das war schon ein total cooler Erfolg, weil sonst hat die immer versucht, sich aus dem Geschirr rauszuwinden und die Leine durchzubeißen.
Also schon nach einer, in Anführungszeichen, Sitzung gab es schon den ersten Erfolg, würde ich sagen. Ja,
das ist schon cool.
Ja, ist doch gut. Jetzt muss man ja vielleicht noch ein bisschen noch sagen, das hört sich jetzt so an, als wärst du sozusagen vorher völlig unerfahren gewesen wärst, dann hast du eine Prüfung gemacht und danach...
Ja, also passiert natürlich. Du gehst durch ein Tor, dann berieselt dich alles und dann...
Genau, also im Endeffekt hast du ja schon 30 Jahre Hundeerfahrung
und
hast hier und da auch mal ein paar bekannten Freunden Tipps gegeben.
Ja.
Du hast jahrelang, du hast was verschiedene Erfahrungen in Hundeschulen gemacht und jetzt hast du sozusagen die Möglichkeit, das Ganze auf berufliche Basis zu machen.
Genau. Weil
das finde ich echt krass. Ich weiß nicht, ob das der eine oder die andere vielleicht gesehen hat. Wir haben heute eine Story, also wenn wir diesen Podcast aufnehmen, haben wir auch eine Story gemacht. Vielleicht highlighten wir die auch einfach für das Anziehen eines Geschirrs. Und das schaut so aus, als hättest du noch nie irgendwas anderes gemacht.
Ja gut, habe ich ja im Endeffekt noch nicht. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war ein Hundebuch. Ich habe mit 3, da haben wir Freunde besucht und das war ein altdeutscher Schäferhund. Und der musste schon immer Sitz machen, bevor ich ihm den Ball geworfen habe. In der Grundschule gab es einen, direkt an meiner Schule, in der 3., 4. Klasse, einen, war das ein Appenzeller Senne oder ein Entelbucher, oder sowas. Und da war das Fräuchen immer arbeiten und der war dann im Garten und ich durfte dann immer besuchen. Und der hat dann richtig gelitten, wenn ich nicht da war. Ich hatte alle Schlüssel von den ganzen Nachbarn, um da spazieren zu gehen. Mit meinem Papa. Meinem Papa habe ich dann eine Weile genötigt. Ja, waren wir jedes zweite Wochenende immer, wenn ich bei ihm war. Also meine Eltern sind ja geschieden. Und als ich so ungefähr 11 war, da kann ich euch auch mal ein Foto posten, weil das habe ich nämlich jetzt noch nicht wieder ausgegraben, musste mein Papa bei mir nach Memmingen ins Tierheim und mit Ares, so einem kniehohen Mischlingshund, stundenlang durch die Pampa stiefeln. Also, das zog sich so. Ich habe das tatsächlich schon immer alles gelesen und geatmet, was mit Hund zu tun hat. Und deswegen habe ich ja eigentlich nichts anderes gemacht.
Ja, okay. Jetzt haben wir sozusagen die ersten Trainings hinter uns. Wenn jetzt jemand sagt, okay, es hört sich irgendwie spannend an und hat vielleicht auch einen unruhigen Hund und auch vielleicht Stress.
Ich nehme auch andere Hunde.
So andere.
Also,
wie läuft denn so ein Training jetzt bei dir ab?
Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an.
Okay, ich sag's anders. Angenommen, jemand findet es jetzt spannend, sagt, er hat auch einen Hund, möchte mit dem irgendwas machen, hat ein Problem mit dem Hund, was auch immer. Wie ist der generelle Ablauf, sich jetzt bei dir zu melden und wie geht's dann weiter? Sagen wir es vielleicht so.
Genau, nochmal. Das kommt jetzt darauf an.
Ja.
Und zwar, also mein Hauptanliegen ist ja sozusagen, alle Hundemenschen so weit mit Wissen vollzustopfen und so weit zu empowern, dass sie viele Grundprobleme schon gar nicht mehr entstehen und sie einfach besser verstehen, was Ursache, Wirkung beim Hund ist und sie die Dinge selber lösen können. Das heißt, wenn jetzt kein Problemverhalten, in Anführungsstrichen, also was für den Menschen problematisch ist, vorliegt, dann kann man einfach zwar nach Hundewelt buchen, das kostet 29 € im Monat und dann kommt man auf eine Plattform und in dieser Plattform ist angehängt eine Community von lauter Hundemenschen, die man fragen kann. Da kommen auch immer mal Inputs von mir und dann kommt da jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag auf jeden Fall ein Video. Montag gibt es immer einen Input zum menschlichen Teil, also zum Menschsein zum Beispiel. Beispielsweise sowas wie stelle ich mir eigentlich die Beziehung vor, Körpersprache von Menschen, sowas alles. Mittwochs kommen dann so praktische Tipps und Tricks, also wie man es so kennt, auch lustige Tipps, wie wir könnten mal machen, was weiß ich, Suche anzeigen oder auch mal vielleicht einen Trick zu einem bestimmten Thema oder auch Sachen wie Nasentouch, also alles, was man so an Signalen klassischerweise so ein bisschen aufbaut. Und am Freitag kommt dann eben so ein bisschen das Herzstück, also immer das Mehr an Wissen. Da gibt es quasi ein Erklärbärinnen-Video von mir zu einem bestimmten Thema. Diese Woche ist es gewesen die Bedürfnispyramide. Und die machen wir auch in verschiedenen, mehreren Teilen, weil das ein recht ausuferndes Thema und ich mache nur 10-Minuten-Videos. Das wäre so der erste Teil. Und dann ist natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Thema besteht, also wenn man jetzt quasi ein Problemchen hat mit seinem Hund oder irgendwas nicht so rund läuft, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man bucht dann quasi eine Betreuung über WhatsApp und sozusagen digital, also da schickt man dann Videos und so weiter. Oder man macht eine 1-zu-1-Betreuung mit Einzelstunden auch. Die kann man auch entweder digital machen, wenn es zu weit weg ist, oder wenn es hier im Umkreis ist, auch vor Ort. Genau. Und dann ist noch der dritte Punkt, sozusagen die Auslastung. Da biete ich ja aktuell Mentoring an für alle, die hier in der Nähe sind.
Mhm. Nähe heißt Nähe von Dachau.
Ja, alle, die halt, genau, Dachau, Wissen für Proker Landkreis oder auch München, wenn sie nach Dachau rausfahren wollen.
So, wenn man jetzt halt so ein 1-zu-1 gebucht hat.
Das war eine Gold.
Was passiert denn dann?
Wenn man jetzt ein 1:1 gebucht hat, dann machen wir zuerst mal ein Kennenlerngespräch, um erstmal uns überhaupt so ein bisschen zu beschnüffeln.
Muss ich erst buchen, hab dann das Kennenlerngespräch oder ist das Kennenlerngespräch vor dem Buchen?
Du kannst auch erst ein Kennenlerngespräch machen und dann buchen.
Ich muss
erst
mal wissen, ob du helfen kannst.
Genau, ob ich überhaupt helfen kann, ob wir Menschen, genau. Dann machen wir sozusagen es gebucht und dann, allerdings muss man sagen, machen das manchen auch andersrum, denn ich habe jetzt keine Mindestlaufzeit oder so und wie gesagt, also deswegen kann man quasi auch nur, ich mache ja Monatspakete quasi und da es keine Mindestlaufzeit gibt, ist aktuell immer so, okay, ich buche das und dann schaut man halt. So. Aber egal, es gibt ein Kennenlerngespräch und dann bucht man oder man hat schon gebucht und dann gibt es auf jeden Fall eine 1,5-stündige Anamnese, je nach Thema so ein bisschen und auch eben, ob es örtlich geht, entweder vor Ort oder digital. Und dann stellen wir zusammen einen Trainingsplan und bei dem 1:1 ist es so, da sind dann noch im Monat 2 Einzelstunden mit dabei und die Möglichkeit, weitere Einzelstunden zu 50% verbilligtem Tarif zu erwerben.
Okay. Gut, also wer sagt, da das spannend findet, dann gerne einfach mal unten in die Podcast-Beschreibung reinschauen oder in die Shownotes, wie immer das hier heißt. Oder dann den Link zum Kennenlerngespräch, da kann man einfach sozusagen einen Termin ausmachen und auch den Link zu das war das Hundewelt, wo man auch gerne buchen kann. Alright, jetzt lass uns nochmal einsteigen in sozusagen das heutige Thema. Mhm. Der Hund beim Spazierengehen, das wird bestimmt der ein oder andere kennen. Ich glaube, ich kenne mehr Menschen und höre öfter eher, dass der Hund Stress macht beim Spazierengehen, als dass es total entspannt wäre. Was ist denn so aus deiner Sicht so das größte Problem dabei?
Kommt jetzt drauf an, was
die größte Ursache. Dann sagst du schon, es kommt darauf an.
Ja, es kommt, ja, es immer kommt darauf an. Deine Themen sind immer so sehr allgemein.
Hm. Ja, ich bin ja kein Profi.
Also.
Vielleicht muss ich das noch lernen. Vielleicht würde man mir helfen, wenn mehr Fragen bei Instagram kommen, dass ich mir nicht irgendwie wir können über Fahrräder sprechen, das ist einfach.
Oh, nee, ja, wir können über Fahrrad und Hund.
Wir haben mal ein Video gemacht, Fahrradanhänger,
wenn du dich erinnerst. Stimmt. Ja. Wir haben auch schon mal Fahrradlaufen gemacht.
Genau. Aber das soll jetzt nicht Teil mit des Podcasts.
Nee, also tatsächlich, was ist die Hauptursache? Also, wenn man jetzt mal von einem stressigen allgemeinen Spaziergang ausgeht und nicht sagt, es gibt jetzt den einen Punkt, der super stressig ist, dann ist eigentlich die Hauptursache, dass der Hund schon gestresst losläuft. Also es gibt ja beim Hund, wie beim Menschen auch, verschiedene Formen von Stress, und zwar Eu- und Distress. Und Eu-Stress und Distress, so Distress sozusagen. Und das eine ist der positive und das andere ist der negative Stress. Aber natürlich ist alles mit viel Aufregung verbunden. Auch der Eu-Stress. Also wenn man jetzt mit seinem Hund halt immer losstiefelt und der rennt einfach durch die Gegend und es gibt da keine Struktur und der Hund freut sich eh auf den Spaziergang, dann ist der einfach mega aufgeregt. Und wenn man jetzt einen Hund hat, der vom Typus schon sehr aufgeregt ist, dann hat der quasi an sich ein hohes Stresslevel. Und wenn dann ist der Spaziergang sowieso schon unruhig. Und wenn dann noch irgendwas on top kommt, was jetzt auf was der Hund jetzt als Reiz reagiert, also keine Ahnung, ein Eichhörnchen, ein anderer Hund, ein Kinderwagen, voll egal, dann endet das meistens in unerwünschtem Verhalten, weil der Hund quasi schon so einen hohen Stress, Aufgeregtheits, so ein hohes Level hat, dass er quasi gar nicht mehr gut nachdenkend darüber damit umgehen kann. Also das ist so ein bisschen wie bei uns Menschen halt. Wenn wir jetzt einen, also total viel gemacht haben an einem Tag, kann ja auch positiv sein. Wir waren jetzt zum Beispiel auf einem Konzert so und sind dann hinterher aber eigentlich durch. Und dann sind wir auf dem Heimweg und dann fährt vor uns einer, da denken wir, so ein Scheiß. An den Tagen, wo jetzt nicht so viel los ist, da würden wir uns wahrscheinlich einfach denken, so ein Scheiß. Und nach so einem Konzert, weil wir einfach noch so voller Aufregung sind, regt uns das dann halt schneller auf. Und so ähnlich ist das halt beim Hund auch. Und dann schnauzen wir den vor uns, sitzen wir dann hinterm Lenkrad und beißen quasi ins Lenkrad und schimpfen vor uns hin. Und so ist das halt beim Hund auch. Und deswegen ist das eigentlich so mit einer der größten Auslöser für unerwünschtes Verhalten sozusagen, weil der Hund dann einfach nicht anders kann und dann immer so ein bisschen überreagiert, um es mal vorsichtig zu sagen.
Okay. Ich bin mir sicher, es gibt jetzt nicht den Master-Tipp, weil es kommt ja immer darauf an.
Doch, gibt schon den Master-Tipp, wenn wir jetzt von diesem Grund reden. Nur der ist halt nicht so einfach. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass der Hund schon mit so viel Aufregung losstartet, dann ist der Master-Tipp Ruhe reinbringen und weniger aufgeregte Spaziergänge machen.
Also kein Ball werfen, kein
Frisbee. Das ist viel kleinschrittiger. Ja, das sowieso nicht, aber es ist viel, viel
kleinschrittiger. Man sagt man immer auslassen.
Ja, schon, aber du musst halt vor allem hundetypgerecht auslasten. Also nur weil du einen Ball wirfst, ist der Hund jetzt nicht ausgelastet.
Nicht?
Nein.
Wenn man zweimal wirft?
Also, wenn du das ein paar Mal mit dem Hund machst, dann gewinnt er sich daran, dann auch nicht, wenn du 200 Mal wirst. Das Einzige, was du dann eher förderst, ist Suchtverhalten, weil das ist stark suchtfördernd bei einem Hund. Aber, also bei den meisten Hunden, ne, wir reden hier immer von sehr allgemein. Es gibt auch Hunde, denen wirst du einen Ball und die sind so, ja, danke, nie. Aber was ich jetzt, also natürlich Auslastung, aber was ich jetzt eher meine, ist eben strukturiert anfangen und schon nicht mit Aufregung starten. Und an sich sollte ein Spaziergang beim Hund eher mit Ruhe verknüpft sein, als mit massiver Aufregung. Also wir reden hier wie immer 90% ruhig, 10% aufregend.
Okay, das heißt, wenn man jetzt sozusagen das Thema hat, dass man von Anfang an eine Ruhe reinbringen muss, dann fängt das ja wahrscheinlich schon beim Fertigmachen an, oder?
Ja, absolut, genau. Also es geht schon darum, wie ist denn das Geschirr verbunden oder das Halsband, das ich benutze? Wie ist denn das Ritual zum Loslaufen sozusagen? Also ist da schon viel Aufregung drin? Oder schaffe ich es überhaupt aus der Tür rauszukommen, ohne dass mein Hund total ausflippt vorm Spazierengehen? Lauter solche Sachen. Und das ist wirklich ganz, ganz kleinschrittige Fleißarbeit. Das wieder.
Aber wie entsteht denn dieses Stresslevel überhaupt?
Na, das entsteht dadurch, dass neigen wir Menschen dazu, sowas zu sagen wie, ah, gehen wir jetzt Gassi? Ne, so. Also wir haben
Wir bauen es selber auf.
Ja, wir bauen es selber auf. Dann ist natürlich für den Hund das Draußensein total toll. Ne? Dann darf sich da immer nicht vergessen, dass der 17 bis 20 Stunden am Tag schläft und döst und dann geht es endlich raus und es passiert was und ihr macht was zusammen und so. Da freut er sich natürlich wie Wolle. Das heißt, da ist er von sich aus schon aufgeregt und je nach Typus halt mehr oder weniger. Und dann ist halt so, dass wir auch nicht dann beim Gassi meistens auch nicht darauf achten, dass es ruhig abläuft. Das heißt, wir, Lulu, leg dich bitte hin, lass die Katze. Ja, die darf das. Leg dich hin. Madami, Platz. Entschuldigung. Das heißt, wir achten jetzt nicht darauf, dass der Hund irgendwie ruhig ist sozusagen, sondern der rast halt dann los, schnüffelt hier, schnüffelt da, fetzt von links nach rechts, trifft 15 Hundefreunde, rennt dahin, rennt zurück, rennt vor. Ne? Und das ist alles jetzt nicht gerade ruhefördernd. Also ja, das ist so eine Mischung aus Hundetypus, würde ich sagen. Hausgemachter, ich muss so lachen, weil der Markus hat hier eine stumme Diskussion mit der Katze. Schiebt sie immer weg, weil die schnurrt nämlich so laut. Aber damit förderst du jetzt hier gerade, dass die Lulu aufpasst, genau.
Ja, aber wenn die bei mir herkommt, dann schnurrt die in das Mikro rein, dann hört ihr keiner mehr was.
Stimmt. Okay. Die Arme, die versteht die Welt nicht mehr. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es sozusagen so eine Kombination aus all diesen Komponenten. Also die grundlegende Veranlagung des Hundes, dass er sich natürlich total freut und dann aufgeregt ist. Das, was wir Menschen machen und einfach die Umwelt. Die ist ja draußen aufregend. Da passiert wahnsinnig viel. Wahnsinnig
das heißt, viele Reize. Der Maßstab ist einfach, in Anführungszeichen, mehr Ruhe reinzubringen.
Ja, genau. In Popelkleinschritten.
Woher weiß denn jetzt, du hast vorhin davon gesprochen, dass sozusagen die Auslastung artgerecht, typengerecht sein muss. Mhm. Woher weiß denn, was für eine Auslastung typengerecht ist oder was für eine Auslastung mein Hund jetzt sozusagen braucht?
Naja, das kommt ja schon mal drauf an, was habe ich denn für einen Hund? Also, im Normalfall weiß ich ja so grob.
Ein Labrador.
Okay, ich habe einen Labrador. Was ist das für ein Hund?
Vier Beine, Schnauze, Schwanz.
Genau, ein bisschen mehr sollte man schon über seinen Hund werden. Also ich habe einen Labrador.
Haare? Aber so ist die Frage. Mhm. Achso, was ist für ein Hund? Ein jagdlich ambitionierter Hund.
Was ist es denn für ein Hund?
Also das heißt, glaube ich, so, man schießt irgendwas und das Tier holt es dann.
Ja, aber wozu wurde Labrador denn gezüchtet?
Man schießt irgendwas und das holt es dann.
Genau, also man schießt im Sinne von Jagen, ne? Ja. Labrador ist ein Jagdhund. Und zwar gehört er, nein, du hast gesagt, jagdlich ambitionierter Hund. Jeder Hund ist jagdlich ambitioniert. Bis auf den einen in 1000, weil Jagen ist erstmal nur Futterbeschaffung.
Okay, ist ein Jagdhund.
Ist ein Jagdhund, genau. Der Labrador ist ein Jagdhund und zwar.
Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder nachdenken, was? Ein Labrador ist ein Jagdhund? Ich habe einen Jagdhund in meiner Familie.
Und zwar wahrscheinlich haben viele Menschen einen Labrador, deswegen.
Deswegen habe ich es ja gesagt.
Ja, also ein Jagdhund und zwar ein sogenannter Apportierhund. Und zwar.
Man schießt was und es holt es dann.
Genau, also der Punkt ist sozusagen, eben du schießt eine Ente und auf Lauf oder so rennt der dann los, fischt dir aus dem Wasser und bringt sie dir. So, das ist die Aufgabe eines
Labradors. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt haben so ganz viele gerade festgestellt, dass sie einen Jagdhund haben. Jetzt müssen wir gleich überlegen, wo es ein Schießgewehr ist.
Ja, erstmal ein Jagdschein.
Die armen Enten.
So, das heißt, für einen Labrador ist eine typgerechte Auslastung natürlich apportieren, gerne Dummy-Training. Ne? Alles, wo der so ein bisschen sein Hirn einschalten kann. Also Auslastung bedeutet immer, eine gute Kombination zu finden aus körperlicher und geistiger Auslastung. Und bei geistiger Auslastung sprechen wir dann eben von typgerechter Auslastung. Das heißt eben etwas, was diesem Hundetyp entgegenkommt. Also der Labrador hat vermutlich mehr Spaß an Dummy-Training beispielsweise und an Apportierspielen als jetzt ein Galgo, der ja ein Windhund und somit ein Sichtjäger ist. Den kannst du erst mit apportieren, erstmal nicht hinter dem Ofen herlocken, die meisten. Also zumindest jetzt nicht dein Hauptspaß.
Da brauchst du dann eher so eine Reizangel.
Ja, das ist dann wieder, für die brauchst du tatsächlich, also die brauchen tatsächlich richtig Rennen eigentlich und so, ne? Aber zum Beispiel eine Reizangel, ja. Also sowas halt. Also, dass man tatsächlich guckt, was ist denn typgerecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hütehund zu Hause habe, dann wäre beispielsweise typgerechte Aufgaben für den Hütehund eine, zum Beispiel Longieren. Das ist sehr sehr hütehundgerecht zum Beispiel. Und ist auch eine tolle Aufgabe, weil das halt so ein bisschen den Fokus verändert. Ne? Und so muss man sich halt für alle Hunde so ein bisschen das Typgerechte raussuchen. Dafür muss man natürlich wissen, was habe ich denn für einen Hund. Das ist natürlich bei den Mischlingen jetzt immer nicht ganz so leicht, aber da kann man das ganz gut an vielen Verhaltensweisen erkennen. Wie selbstständig ist mein Hund? Wie lernt mein Hund denn Kommandos? Was macht mein Hund denn gerne? Ne, solche Sachen. Und daran kann man sich dann so ein bisschen orientieren, was für ein Typ da wohl drin steckt.
Okay, das heißt, der Master-Tipp sozusagen, Ruhe im Spaziergang und dann eine typgerechte Auslastung.
Genau, eine Kombination daraus.
Wobei man kann ja auch zu Hause vielleicht auch schon eine typgerechte Auslastung irgendwie machen.
Mhm, klar, kannst du immer. Also du musst ja eh, wenn du Sachen aufbaust, meistens erstmal zu Hause aufbauen, weil das ist meistens die reizärmste Umgebung für den Hund. Da verbringt er die meiste Zeit, da ist er am entspanntesten. Da fängst du eigentlich eh mit jedem Training an. Auch mit einem Dummy oder so, dass du erstmal zu Hause mit der Hund erstmal erkennt, was das eigentlich ist. Und dann ziehst du es ja erst nach draußen. Aber ja, das ist immer genau eine Mischung aus beiden. Was wir aber immer nicht vergessen dürfen, ist, dass wir doch unsere Hunde nicht überlasten. Ne? Also wie gesagt, wenn wir jetzt hier davon sprechen, dass die vielleicht so 4 bis maximal 7 Stunden am Tag überhaupt wach sind, dann müssen die natürlich nicht 4 bis 7 Stunden nonstop beschäftigt werden.
4 Stunden Dummy-Training.
Genau. Damit der Arm aber lahm, sag ich dir. Ne? Also das... Das darf schon so eine gute Kombination sein aus, der hat Hobbyzeit und darf auch mal nur schnüffeln. Wir drüppeln auch nur mal vor uns hin. Wir gucken uns auch mal nur Sachen an und dann trainieren wir halt auch.
Ja. Wobei ja ehrlicherweise echt, glaube ich, also ich habe ja keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass Mantrailing in der Tat für viele Hunde so ein Auslastungsthema ist.
Ja.
Weil du ja sozusagen das Thema ein bisschen in Anführungszeichen Jagen hast und sozusagen geistige Auslastung.
Ja.
Also von daher.
Und Selbstbelohnung ist. Und
Selbstbelohnung auch. Also von daher wäre das etwas, was, glaube ich, für viele eine Option ist, und den Hund mindestens einmal eine Woche so auszulasten.
Wahnsinnig. Also wirklich, Mantrailing klappt bei 99% der Hunde und 99% der Hunde finden das toll, weil 99% der Hunde sind halt doch so veranlagt, dass sie die Nase gern am Boden haben.
Das war so cool. Wir haben jetzt die erste, also du hast die erste Mantrailing-Stunde sozusagen gemacht, ja. Da waren jetzt eine ganz neue Gruppe. Und das war voll cool zu sehen, wie die Mensch-Hund-Teams in diesen 2, 3 Trails zusammengearbeitet haben. Mhm. Und es war am Anfang noch so voll holzern und am Ende war es schon deutlich geschneidiger.
Ja.
Und auch der Spaßfaktor, der war auch immer da. Also am Anfang war eine hohe Skepsis da, hier und da. So, ja, gucken wir mal. Und am Ende, wow, voll die Party.
Ja.
Ja, das war echt cool zu sehen. Also das macht einfach Spaß.
Ja, klar, weil das natürlich mit jeder neuen Aufgabe müssen natürlich die Menschen jetzt erstmal gucken, okay, wie agiert denn der Hund da, ne? Und dafür sind wir Trainer ja dann da, dass wir eben so da so ein bisschen Hilfestellung geben. Und auch die Hunde müssen sich natürlich zurechtfinden. Also beispielsweise beim Mantrailing haben wir natürlich auch viele Hunde, die eigentlich gut leinführig sind und so. Deswegen nimmt man ja ein anderes Geschirr und so weiter. Und die müssen erstmal verstehen, okay, jetzt drehe ich mich nicht alle 2 Meter um und frage mal nach, sondern es geht jetzt darum, dass ich hier vorwärts stiefel und dann darf die Leine auch gespannt sein und so. Und das ist gerade für so ein bisschen sensiblere Hunde oder so oft gar nicht so einfach. Also wir haben zum Beispiel auch Hunde, da weiß man als Trainer, da darfst du jetzt, brauchst du echt so 10 Meter Abstand zum Hund-Mensch gespannt, weil sonst fängt der nonstop an, sich umzudrehen.
Weil der dann sozusagen aufpasst.
Genau, weil der dann mal wieder guckt, okay, hast du es gesagt? Ne? So. Bei manchen Hunden musst du auch einfach die Klappe halten, kannst dann hinterher erklären. Und dann gibt es auch wieder Hunde, da kannst du den Menschen nebenbei die ganze Zeit erklären, was der Hund gerade macht, weil die das einfach, denen das einfach egal ist.
Also, wer Mantrailing in den Raum Dachau spannend findet, gerne melden.
Ja.
Svana möchte auch weitere Gruppen aufmachen.
Ja.
Und ich hätte gerne mehr Ruhe zu Hause, also von daher gerne.
Beschäftigt meine Frau.
Ich muss auch typgerecht ausgelastet werden. Das ist gar nicht so einfach.
Wäre jetzt mal interessant, was da für mich typgerecht auslässt.
Ja, Mantrailing, du bist danach auch immer recht beschäftigt.
Ja,
recht ausgelassen.
Ja, vor allem ist viel draußen, ne? Ja. Viel mit Tieren, mit Menschen.
Also, wenn ihr eure Lebenspartner mal ruhig stellen oder typgerecht auslassen wollt, dann schickt sie zu Svana zum Mantrailing.
Da seid aber vorsichtig, weil es kann sein, dass ihr mitkommt. Nämlich beim Schnuppertrail brauche ich auf jeden Fall zwei.
Ach so, ja.
Von jeder, okay. Zu jedem Hund.
Gut Argument. Brauchen wir zwei Personen.
Ja.
Okay. Also, wenn ihr mal gemeinsam Spaß haben wollt, dann könnt ihr das beim Mantrailing machen.
Ja.
Zweideutig, eindeutig. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgeschweift in der Form. Jetzt haben wir sozusagen angeschnitten, wie wir den Stresslevel rausbringen können. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, okay, mehr Ruhe reinbringen ist ja auch nicht von heute auf morgen möglich. Was mache ich denn? Wie gehe ich denn? Also ich kann ja nicht einmal so tun, als wäre also alles wie immer und beim anderen Mal bringe ich mehr Ruhe rein. Also
nee, das muss man dann schon konsequent machen. Also tatsächlich muss man dann natürlich gucken, dass, wie man den Hund anderweitig auslastet und wie man sozusagen, also wie der Hund sich auch lösen kann und so weiter. Aber man muss da schon konsequent sein. Also zum Beispiel könnte man halt sagen, okay, wenn ich jetzt vorhabe, wirklich spazieren zu gehen und der Hund flippt aber immer rum und der braucht das aber trotzdem, das ist ein sehr junger Hund und der braucht halt dann einfach Bewegung, dann fahre ich halt immer irgendwie an verschiedene Orte und zu Hause starte ich aber immer sehr ruhig beispielsweise. Oder ich mache das erst und dann gehe ich quasi, also ich lasse den Hund erst irgendwie durch den Garten rennen oder wie auch immer ich das habe, ne, und komme dann nochmal nach Hause und starte dann nochmal in Ruhe.
Ja, also so ich kann ja nicht aber auf einen Spaziergang verzichten, bis es...
Nee, auf keinen Fall. Ne? Aber du kannst den Spaziergang anders strukturieren. Und ich würde auch kleinschrittig anfangen. Also man muss ja nicht immer alles gleichzeitig machen, sondern du kannst ja auch losgehen mit, okay, wir fangen jetzt mal an mit einem Türritual. Und das fangen wir natürlich an, wenn der Hund ausgelastet ist. Und dazwischen arbeite ich vor allem eben auch an mir und dass mich das nicht mehr so stresst. Weil das ist für einen selber auch anstrengend und nervig oft.
Okay, das heißt, ich muss vielleicht vor dem Rausgehen vorher schon den Hund auslasten, um dann schon ein bisschen mehr Ruhe beim Rausgehen zu haben.
Ja, tatsächlich ist das so. Am Anfang. Und man macht wirklich so Rituale Schritt für Schritt. Also man macht dann wirklich so, okay, zum Beispiel habe ich ja immer dann auch eben besonders gern, bin ich ja besonders gern eine, was dann immer auf sehr viel Freude stößt, die dann sagt, ja, also ich würde ja jetzt ein neues Geschirr empfehlen, damit man nämlich jetzt dieses Geschirr mit Ruhe verknüpfen kann, denn Hunde verknüpfen erstmal, können alles mit Emotionen verknüpfen. Und je nachdem, wie du eben etwas aufgebaut hast, eine Leine oder ein Geschirr, ist das dann halt schon mit Aufregung besetzt. Und dann ändern wir das jetzt einfach und bauen jetzt etwas Neues mit Ruhe auf. Und dann sind die Menschen meistens schon erstmal so, aber das ist zum Beispiel
sehr wichtig. Sagen wir dann, oh, ein neues Geschirr.
Ja, das stimmt. Aber das ist meistens dann zum Beispiel schon sehr wichtig. Dann fängt man zum Beispiel erstmal damit an und macht halt erstmal sonst alles wie immer und arbeitet daran und gleichzeitig an sich und macht dann immer mal wieder zum Beispiel Ruheinseln. Also wenn man jetzt gemerkt hat, der Hund ist jetzt gerannt, ne, und ist jetzt schon ein bisschen runtergekommen, dann mache ich halt eine Ruheinsel. Das heißt, ich suche mir einen Platz, an den ich auch öfter komme und da mache ich jetzt einfach mal nichts, ein paar Minuten. Also das wäre dann schon mal so ein erster Einstieg darin, dass mein Hund überhaupt akzeptieren oder lernen kann, dass auch mal nichts passiert auf diesem Spaziergang, jetzt auf der täglichen Runde zum Beispiel. Oder ich mache halt auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Hund ist, der sehr aufgeregt ist, wegen ganz vielen territorialen Gerüchen, dann kann ich dem zum Beispiel die Sachen auch erleichtern, indem ich den gleichen Weg hin und zurück gehe. Weil für die oft dieses im Kreis gehen halt jedes Mal wieder aufregend ist. Oder ich gehe halt mit dem Hund nur raus und setze mich auf eine Wiese, hab den an der Schleppleine und der macht seine Hundesachen drumrum. Und wenn der halt platt ist, gehen wir wieder rein. Aber dann habe ich auch quasi Ruhe signalisiert. Also es gibt ganz viele kleine Möglichkeiten, wie ich sozusagen da anfangen kann, mir Ruheinseln zu schaffen, weil das natürlich nicht von heute auf morgen geht. Wie gesagt, das ist sehr kleinschrittige Fleißarbeit. Und du kennst mich ja, du hast mich ja, erlebst mich ja immer wieder, wenn ich das wieder mal mit unserem Hund, weil eine neue Jahreszeit angefangen hat, wieder quasi von vorne anfange. Also so schlimm ist es nicht mehr, ne? Die kommt ja schnell zur Ruhe. Das ist ja wirklich Nörgeln in High-End.
Hohe Niveau, ja.
Aber du weißt ja, wie kleinschrittig das ist. Also manchmal haben wir Tage, da gehen wir, nee, muss nicht aufpassen, ist okay, dankeschön. Manchmal haben wir Tage, da gehen wir nur quasi raus vor die Tür, beobachten alles an der Garage und dann gehen wir wieder rein, weil einfach mehr nicht drin ist. Also das ist wirklich wahnsinnig kleinschrittig. Oder wir brauchen für eigentliche 10 Minuten Runden 2 Stunden, weil wir immer wieder stehen bleiben, einordnen. Aber auch das ist auslastend für einen Hund, der sich so zurücknehmen muss.
Genau, wir haben auch ein besonders
besonderes
Exemplar.
Sozusagen. Besonders nerviger Hund.
Besonders nervig. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber will ich auch so nicht verneinen.
Aber auch mir besonders süß dafür.
Ja, okay. Also im Endeffekt gibt es für alles eine Lösung.
Ja.
Aber es ist meistens keine von heute auf morgen Lösung.
Eigentlich nie.
Aber man bringt schon deutliche Verbesserungen, sage ich mal, hin. Man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man jetzt nicht vorher den Hund von jemand anderem übernommen hat, dann ist man wahrscheinlich meistens auch selber maßgeblich dafür.
Ist man meistens immer
verantwortlich gewesen, dass es überhaupt so ist.
Ja, also.
Aber es kann natürlich auch sein, dass es vorher auch von jemand anderem übertragen
wurde. Nee, es muss, also, und der Hund ist einfach auch ein selbstständiges Lebewesen. Das heißt, wenn jetzt du einen schon grundlegend aufgeregten Hund hast, dann wird der auch kein Valium-Hund, egal für Ruhetraining du da machst. Ne? Der kann nur lernen, seine Nervosität schneller in den Griff zu kriegen. Aber deswegen wird das kein, das wird jetzt kein Bernhardiner, nur weil der, ne? Also beispielsweise ein Wischler wird kein Bernhardiner, nur weil der jetzt Ruhe kann. So, also das ist halt, du hast halt auch einfach Charakter. Und wir haben halt zum Beispiel, natürlich gibt es ja noch Sachen, die schief laufen. Also bei unserem Hund ist ja mit Sicherheit zum Beispiel so, dass die halt in ihrer Prägephase, in der Kindheitphase nie gelernt hat, Ruhe zu halten. So, musste die einfach nicht. Und von daher ist die halt so hypernervös. Aber die wäre jetzt auch nicht der ruhigste Hund der Erde, wenn die das gelernt hätte. Die wären nicht immer, nur nicht so schnell frustig wahrscheinlich. Ja, also deswegen, ich finde es immer so ein bisschen hart, das alles auf die Halter abzuwälzen. Der bringt auch einfach, du hast Genetik, du hast Epigenetik und du hast Charakter. Also du hast auch das, was die Hündin zum Beispiel dem Wurf beibringt und so. Also wenn jetzt die Hündin schon mit viel Aufregung kommt, dann ist auch der ruhigste Welpe im Wurf vermutlich aufgeregter, als wenn das eine Hündin ist, die in sich ruht und so. Ne? Also einfach nur, weil sie das so mitträgt. Und da kann man nicht immer alles den Haltern aufladen. Aber natürlich, wenn ich jetzt selber ein Mensch bin, der schnell gestresst ist und hektisch und so weiter und ich habe einen aufgeregten Hund, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das potenziert, so wie bei Lulu und mir. Also wenn ich jetzt viel ruhiger wäre, dann wäre Lulu wahrscheinlich gar nicht so mega aufgeregt.
Deswegen ist sie bei mir immer so ruhig.
Mhm. Die ist bei dir einfach so ruhig, weil du die ganzen Aufgeregtheitsanzeichen ignorierst.
Auch eine
Strategie. Das ist auch eine Strategie.
Okay, mir fallen jetzt dazu keine weiteren Fragen mehr ein. Wenn aber dir jetzt halt an dem anderen Ende des elektronischen Gerätes Fragen einfällt, dann gerne.
Am anderen Ende der Leitung.
Am anderen Leitung, ja, aber. Am Ende des Internets.
Ja.
Dann einfach auf das Instagram-Profil gehen, es war aus Hundewelt, und dort gerne einfach Fragen stellen. Und die beiden können wir dann im Podcast wunderbar verarbeiten, denn dafür machen wir das Ganze ja, um eben diese Fragen zu beantworten.
Ja.
Und dann habe ich weniger Arbeit. Also von daher wäre das wunderbar und allen wären geholfen sozusagen.
Das stimmt.
Das stimmt. Ne? Ja, Svana, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Auch wenn du schon so ausgebucht bist und diesen weite Fahrstrecke auf dich genommen hast. ich werde auch gern versuchen, dich fürs nächste Mal wieder zu überreden. Also ich war nicht schon mal vor.
Okay, gut, dass ich das immer weiß.
Vielleicht suche ich mir aber noch eine andere Expertin, mal schauen. Für alle, die zugeschaut haben, wenn ihr den Inhalt gut findet, dann freuen wir uns auf eine Bewertung. Mittlerweile haben wir schon echt viele Bewertungen bekommen und auch schon viele Juhu. Zuhörer. Nichtsdestotrotz freuen wir uns noch allermeisten, vor allem Svana und vor allem Lulu und voreinander, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Denn wir sind auf einem guten Weg für die 1000 Downloads, das wird auch nur mehr, wenn ihr uns fleißig weiterempfehlt. Von daher freuen wir uns über jede Empfehlung, wenn ihr sagt, hier, das war ist Inhalt, der eben auch dann weiterbringt. Ne? Also ich denke schon, dass der Inhalt heute den einen oder anderen, der oder die Probleme hat, am Beispiel den Fleisch jetzt schon ein bisschen geholfen hat.
Hoffentlich.
Das wäre ja eigentlich ganz cool.
Ja.
Also wenn ihr jemanden auf der Straße trefft, dann der Hund zieht und ist voll der, die Panik ist in den Augen.
Am besten raushalten.
Dann raushalten und so eine Visitenkarte hinwerfen mit Svanas Hundewelt. Also, genau, genau. Wer welche haben möchte, auch gerne Instagram schreiben, dann schicke ich euch welche. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Danke, ja. Svana.
Danke, Markus.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.